Danke für die freundliche Begrüßung am Anfang. Und ja, am Anfang habe ich auch gefragt irgendjemand nach, wie sieht's aus? Ist die Gemeinde gewachsen? Auch eigentlich nicht so sehr oder gar nicht. Aber ich habe so den Eindruck bekommen, es ist doch lebendiger geworden. Man hat es gehört, man hat es gesehen. Nicht? Die Kinderchen haben sich beteiligt schon und da freue ich mich. Und ich denke, wenn ich so die Welt beobachte, so ja, ich mache mir viel Gedanken auch über Politik, über die Zeichen der Zeit, habe ich den Eindruck, die Sehnsucht nach Glück, nach Freude, nach Geborgenheit ist wieder am Wachsen, ist viel größer geworden, viel größer. Wir haben viel mehr Chancen, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist auch mein persönlicher Eindruck. Die Menschen dürsten nach Leben, nach Wahrheit, nach Echtheit, nach Kompetenz. Es ist wirklich zum Verzweifeln, wenn man sieht, dass Menschen überall Heil und Glück suchen. Heil kann man ja nur in Anführungsstrichen setzen, aber nicht bei Jesus. Nicht dort, wo eigentlich uns die Hoffnung gegeben wird und das Leben. Ich lese uns den Text heute, wie schon angekündigt, Philipper 2, 5 bis 11, da geht es um Erniedrigung und Erhöhung. Paulus schreibt, seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Menschen zu retten. Und dass du da dir nicht zu schade gewesen bist, den Weg der Erniedrigung für uns zu gehen. Wir danken dir, dass du für uns gestorben, aber auch auferstanden bist, dass du lebst und dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist. So segne uns auch jetzt dein Wort. Segne Reden und Hören. Amen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Mit diesen Worten beginnt ein Anbetungslied, das in den ersten Gemeinden regelmäßig angestimmt wurde. Es ist ein Hymnus, der wie andere Christuslieder im Neuen Testament den Weg Jesu nachzeichnet. In Ehrfurcht und Dankbarkeit erinnern sich die ersten Christen gegenseitig an Jesu Herrlichkeit, an seine Menschwerdung und auch an seine Erhöhung. Das Anbetungslied im Philipperbrief beginnt mit einer Aufforderung. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wo dies der Fall ist, wir also an Jesus glauben, ihm nachfolgen, auf ihn hören, Gemeinschaft mit ihm haben, da wird unser Leben und das Zusammenleben in der Gemeinde von Jesu Liebe geprägt. Wir bekommen eine neue Blickrichtung. Unsere Sinne sind dann auf das gerichtet, was Jesus seinen Jüngern vorgelebt und was er ihnen aufgetragen hat. Diese Jesusgesinnung hätte Paulus gerne noch viel lieber und noch viel mehr bei den Philippern gesehen. Statt diese pure Menschengesinnung, die er auch immer wieder antraf. Das führt mich zu einem ersten Punkt. Menschengesinnung, ja, das führt letztlich zur Menschenverachtung. Wenn Menschen wünschen, und das wissen schon unsere Volksmärchen, dann kommt ja vieles an den Tag. Wäre es doch so wie in der fabelhaften Mühle in Tripstrill, wo die Leute alt hereinspazieren und jugendlich wieder herauskommen. Dann braucht man dich auch nicht, gell? Ja. Im Märchen vom Fischer und seiner Frau, da wünscht sich die Frau einiges. Es bleibt aber nicht bei ihren anfänglichen menschlichen Wünschen. Nein, endlich möchte sie Kaiser sein. Nein, nicht doch, sie möchte Papst sein. Ja, schließlich ist auch das nicht genug. Sie möchte sein wie Gott. die Sonne aufgehen lassen und alles bestimmen. Vergegenwärtigt man sich dieses Wünschen, diese Tagträume etwas genauer, dann gewinnt man den Eindruck, dass Menschen alles sein wollen, nur nicht sie selbst. Oder? Nur nicht sie selbst, nur keine Menschen. Zauberer ja, Herrscher ja, Übermenschen, Gottwesen ja. Dankbare, ausgeglichene, zufriedene, hilfsbereite, liebevolle Menschen zu sein, ist ihnen offenbar, jedenfalls vielen, nicht erstrebenswert. Viele sind mit sich selbst beschäftigt. Sie leben, als wollten sie sagen, ich will nicht in meiner Haut stecken. Ich will nicht mit diesem Dialekt, ich will nicht mit dieser rundlichen Konstitution durch die Welt gehen. Ich will schön sein, ich will nicht erwachsen werden, ich will nicht arbeiten, nicht sterben müssen und so weiter und so fort. Und schon gar nicht immer nur müssen. Ne? Diese Menschenverächter toben gegen ihre Grenzen, verachten auch und verfluchen ihre kleinen Kräfte und Gaben. Und wehe, wehe, wenn sich dieser Menschenhass dann gegen die eigene Person richtet, weil sie so schwach, so unvollkommen ist und ihren Träumen nicht folgen kann, da lauert die Selbstvernichtung. Andererseits ist es auch möglich, dass andere die Soße ins Gesicht bekommen, die oben oder unten oder die daneben, und schon ist das ganze Klima zerstört. Nichts verwüstet die Gemeinschaft gründlicher als jemand, der es vor Gott und vor Menschen nicht bei sich aushält. Immer sind dann die anderen die Objekte, die Opfer. Harmonisches Miteinander und Füreinander, wie soll es das geben, wenn jemand ständig über sich selbst und über die anderen hinausfliegen will? Gab es nicht schon bei den Jüngern den Versuch, die besten Plätze im Himmel für sich zu ergattern? Und nach Pfingsten, in den ersten Gemeinden, die Versuchung der Selbsterhöhung? Ich gehöre zu Paulus. Nein, ich gehöre zu Apollos. Nein, ich gehöre zu Kephas. Aber nein, ich bin ein Mitglied der Christusgemeinde. Ich bin Spitze, ich bin ein glaubensvoller Geistchrist. Du bist bloß ein armseliger Normalchrist. Und Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen. Ja, aber wenn ich mich partout erhöhen will und die anderen zum Beifall spenden benötige, dafür gibt es ja immer wieder gute Gründe, natürlich auch genügend Motive. Der Apostel wird all diese Killer, diese Zerstörer der Gemeinschaft vor Augen haben, die ihm vor unserem Textabschnitt die Feder diktiert haben. Der hat es alles vor Augen gesehen, was da so lief in der Gemeinde. Und wenn jemand nicht Mensch sein will, wie Gott ihn haben möchte, ja, dann wächst halt eben leider dieses unersättliche Riesen-Ich heran, das Gemeindespaltung nach sich zieht. Und die verschiedenen und die gegensätzlichen nicht zusammenhalten will. Paulus weiß, warum er im Folgenden von dem spricht, der so ganz anders lebte und der so ganz anders handelte, als wir alle miteinander, nämlich Jesus Christus. Das führt mich zu einem zweiten Punkt. Jesusgesinnung führt durch Erniedrigung zur Erhöhung. Es ist erstaunlich, was in diesem Hymnus von unserem Herrn gesagt wird. Er wollte tatsächlich Mensch sein. Ungeachtet der Höhe, die er innehatte, war er ein Mensch unter dem Joch des Lernenmüssens. Mit Arbeit und Mühe, eingezwängt in die Verhältnisse aus Galiläa, ausgerechnet zur Römerzeit. Ein Knechtsgestalt, ein Diener, ein Mensch mit Fleisch und Blut wie wir. Er ward den Menschen gleich. Das heißt, er stellte sich nicht über die Menschen. Er tauchte auch nicht unter ihnen weg. Er war nicht unberührbar. Eine Dirne dringt ein in das Haus eines Pharisäers, wo Jesus zu Gast ist. Die Frau benetzt unter Tränen die Füße Jesu. Und der Prophet aus Nazareth lässt sich die ungewöhnliche Huldigung gefallen. die Reaktion, und wir haben es ja auch eingangs bei dieser Geschichte gesehen, die Reaktion bei den Frommen, bei dem frommen Hausherrn hier, ist Unwillen, ja, Entsetzen. Wäre dieser ein Gottgesandter, er müsste die Frau mit dem schlechten Ruf doch von sich stoßen. In Qumran, in dem Wüstenkloster am Toten Meer, wo die Frau sowieso nicht viel galt, da hätte man zweifellos so gedacht und auch gehandelt. Und als Jesus sich im Haus des Zachäus, der ein Oberster der Zöllner war, als Gast einlädt, murren die Leute ebenfalls. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Noch am Kreuz kümmert sich Jesus um ein gestrandetes Leben. Die Gleichnisse Jesu sind erfüllt von dem Reichtum der erbarmenden Güte Gottes. Das verirrte Tier wird auf der Schulter des guten Hirten zur Herde zurückgebracht. Die in Staub gefallene Münze wird aufgehoben. Dem unwürdigen Sohn wird bei der Heimkehr in das Vaterhaus ein Freudenfest bereitet. Der Vater eilt ihm entgegen, er schließt ihm in seine Arme. Und am Beispiel des älteren Bruders aber wird gezeigt, wie es Gott mit Traurigkeit erfüllt, wenn die Braven sich nicht mitfreuen vermögen, dass Gott so gütig ist. Und wir wollen auch nicht vergessen, ich könnte noch viele Beispiele bringen, und da wollen wir nicht vergessen, allein um dieser Haltung und Verkündigung willen hat Jesus Christus den Weg ans Kreuz gehen müssen. Eine Radikalisierung der Tora-Forderung des Gesetzes hätten die Schriftgelehrten und Pharisäer durchaus gelten lassen. Dass Gott ganz anders urteilt, als er die Armen umarmt, dass er den Verlorenen gut ist, dieses Verhalten rüttelt an den Fundamenten der gültigen Religion. Ja, es wurde als Gotteslästerung empfunden. Jesus war nicht die Attrappe von einem Menschen. Nein, er war ganz Mensch wie wir. Mensch im Original. Jedoch nicht gegen Gottes Weisungen rebellierend, nicht fluchend, nicht die anderen verachtend und abwertend. Nein, sein Leben war anders. Es war authentisch. In der Einsamkeit und im Gebet erhielt er von Gott Weisung und schöpfte immer wieder neue Kraft. Er war und blieb ein auf Gott Hörender und das ohne Vorbehalte bis zum Tod. An ihm sehen wir, wie Gott uns haben wollte. Und auch da am Tod floh er nicht, auch da am Kreuz floh er nicht und auch da blieb er bewusst Mensch, als ihm am Kreuz alle menschliche und göttliche Gemeinschaft aufgekündigt wurde. Die Bibel sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Und auch da blieb er ein Segen für seine Gegner, wenn er unter größter körperlicher und seelischer Qual für seine Feinde bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, noch vom Kreuz herab wird er zum Segen, indem er für seine zurückbleibende Mutter sorgt und den elenden Mitgehängten in seinen persönlichen Schutz nimmt. Indem er in aller Gottverlassenheit unser aller Not und Einsamkeit zu Gott schreit mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottes lieber Sohn, der einzig wahre Mensch, kommt auf diese Erde. Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Jesus, wahrer Gott, und wahrer Mensch, an dem kein Makel war, an dem keine Sünde klebte, der keinem etwas Böses tat. Einer durch und durch sündigen, verkehrten, vertreten Welt preisgegeben. Gottes lieber Sohn, von der Kirche der Pharisäer und Sadduzäer unversöhnlich verurteilt und hingerichtet. Selbst voller Liebe und Versöhnung und doch lieblos verstoßen. Gott wird Mensch und die Menschen töten Gott, wenn uns das nicht vom Hocker reißt. Keiner hat dem Menschsein mehr Würde verliehen und höhere Ehre erwiesen als Jesus. Die Leute, die über sich selbst und die anderen hoch hinaus wollen, werden immer nur angemaßte falsche Damen und Herren sein. Ihnen gilt das Wort, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Die Welt hat einen anderen Herrn, der sich das Menschsein etwas kosten ließ und der es ausfüllte bis ganz nach unten. Von ihm heißt es, dass er gehorsam lernte bis zum Tode am Kreuz. Ja, Jesus steht dort, wo Menschen aus aller menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen werden. Bei solcher Erniedrigung des Menschenfreundes und Gottessohnes verhüllt die Sonne am Himmel ihren Schein. Und Finsternis zieht über das Land herauf, wo Jesus am Kreuz hängt. So lesen wir es in der Leidensgeschichte im Evangelium. Und warum und wozu geht Jesus diesen Weg eines sterbenden Weizenkorns? Er geht ihn, um Gottes Willen zu erfüllen. Um dorthin zu gehen, wo wir hingehören, stellvertretend für uns. In die tiefste Tiefe menschlicher Schuld und Gottesferne. Dort, wo es mit aller Menschenherrlichkeit total aus ist. Und er geht diesen Weg. Bewusst, freiwillig. Er nimmt dieses brutale Leiden auf sich, damit er so nach Gottes Rat alle Sünden der Welt auf sich nehme, sie sühne. Und so Gottes Name heilige und Gottes Gerechtigkeit offenbar mache. Er geht diesen Weg, damit auf Golgatha der Boden bereitet werde, auf dem Gott sündige und dem Tod verfallene Menschen in einer einmaligen, nie dagewesenen Liebe als seine Kinder und Erben annehmen kann, ohne dabei seine Heiligkeit und Gerechtigkeit zu verlieren. Ein Wunder, das unglaubliche Ausmaße annimmt. Das ist das Geheimnis von Golgatha. Gott hat es so und nicht anders gewollt. Und darum heißt es am Schluss unseres Textes, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr Lieben, Paulus erinnert hiermit an das Geschehen von Ostern und Himmelfahrt. Mit anderen Worten, Gott ruft den Gekreuzigten und Geächteten aus der Tiefe des Todes heraus zu seiner Rechten und macht ihn zum Herrn über alles. Über alles, im Himmel und auf Erden, über das Sichtbare und das Unsichtbare. Alle, auch die Verleumder und Menschenverächter, werden einmal vor diesem Herrn erscheinen und ihm, dem Gottessohn, die Ehre erweisen müssen. Ja, das ganze Weltall mit allem, was in ihm lebt, wird einmal vor ihm niederknien und ihn als den allein wahren Herrn über alle Mächte im Himmel und auf Erden anbieten. Das sagt die Bibel, aber nicht nur hier, sondern das lesen wir durchgängig. So wie der Künstler, der auf einer Gemäldeausstellung sein Kunstwerk erklärt, einen Schritt zurücktritt, damit wir das Geschaute nochmals auf uns wirken lassen können. Und so bricht der Apostel Paulus hier ab. Er bricht ab und fügt diesem Bild kein Wort mehr hinzu. Aber was er damit sagen will, ist deutlich. Was will er damit sagen? Wenn wir das so lesen. Er will uns damit sagen, schau es dir nur recht an, dieses Bild. Schau es dir nur recht an. Lass es noch viel mehr auf dich wirken. Und das führt mich zu einer dritten Wahrheit. Jesus' Gesinnung schafft neue Menschen. Die Aufforderung am Anfang, wir müssen das Ganze ja eingebettet sehen in den Anfang und den Schluss. Anfang sagt Paulus, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Was sagt uns das? Das sagt uns, du eigenwilliger, liebloser Mensch, du sollst nicht so bleiben, wie du bist. Du sollst und kannst ein anderer werden, ein von Sünde und Tod erlöster Mensch. Du kannst eine neue Schöpfung werden. Und der Weg zu dieser Erfahrung heißt, schau auf ihn, schau auf Jesus. Er steht nicht vor uns wie ein großartiges, vergoldetes und leuchtendes, aber doch totes Denkmal aus längst vergangenen Jahren, sondern Jesus steht vor uns als der Lebendige, als der Erhöhte, als der Allgegenwärtige. Er steht vor uns, auch heute Morgen hier. Er steht vor uns. Er möchte, dass wir auf ihn sehen. Er steht vor uns als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, als der gute Hirte. Er steht vor uns als der große hohe Priester, zu dem wir, du und ich, täglich kommen dürfen mit all unserer Not, mit all unserer Einsamkeit, mit all dem, was wir nicht verstehen können. Und er steht vor uns als der uns unendlich Liebende. Wer auf Jesus schaut, nicht flüchtig, nicht oberflächlich, nicht ausweichend, nicht voreingenommen, nicht unverbindlich, sondern ehrlich, Aufnahme, lernbereit, der erfährt Verwandlung. Der wird nicht mehr so bleiben, wie er ist. Der wird je länger, je mehr von der Liebe Jesu entzündet und umgeformt. Der erkennt, wenn einer, dann ist es er, der unser Leben aus Einsamkeit und Eintönigkeit und sündiger Zwanghaftigkeit herausretten kann. Er ist wahrhaftig der Heiland der Welt, der König aller Könige. Wenn wir die Augen des Herzens auf Jesus richten, dann hat dieses Sehen eine geheimnisvolle Prägekraft. Es vermag aus einem puren Egoisten einen Liebenden, aus einem Narzissten oder Tyrannen ein echtes Ebenbild Gottes zu machen. Die Geschichte von Zachäus ist die Geschichte von der Prägekraft des Sehens. Zachäus steigt auf einen Baum, um Jesus besser sehen zu können. Doch dann sieht Jesus ihn an mit den barmherzigen Augen des guten Hirten, der nicht will, dass sein Leben vor die Hunde geht. Und der Zachäus, der spürt das, der sieht das. Da ist einer, der sieht mich mit ganz anderen Augen an. Und er vermag plötzlich mit dem Herzen zu sehen. Er erkennt, dass Jesus der Herr ist, der ihn nicht verdammt, und ändert sein Leben. Und er beschließt, die Hälfte seines Reichtums zu verschenken und allen, die er betrogen hat, 4-mal so viel zurückzugeben. Der hat was erlebt in diesen wenigen Augenblicken, wo Jesus ansah. Der Christushymnus, der Predigttext aus Philipper Kapitel 2, ist eine Meisterzeichnung. Mit wenigen Strichen wird ein kostbares und gewaltiges Bild von Jesus gezeichnet. Und wenn wir es mit den Augen des Herzens ansehen, begegnet uns Gott, bekommen wir eine Chance, verändert zu werden. Wer an Jesus glaubt, sein Leben ihm anvertraut, mit aller Schuld und allen Sorgen, der empfängt auch Vergebung. Der empfängt von diesem einmaligen Herrn Befreiung und Entlastung und neue Zuversicht. Gemeindeentwicklung, schönes Wort, nicht? Gemeindeentwicklung, Konferenzen und Seminare allein aber generieren noch kein neues Leben. Das kann allein Jesus. Er schenkt Gewissheit und er schenkt allein Frucht der Liebe. Entscheidend ist, dass wir sagen können, dass du sagen kannst, mein Leben gehört Jesus. Er ist mein Zufluchtsort, er ist meine Zukunft, er ist der Antrieb für mein missionares Engagement. Das ist das Entscheidende. Das hat übrigens Karl Barth in seiner, bevor er starb, gesagt. Jesus war immer Antriebskraft für all mein Tun. Er ist es geworden, er allein. Christsein heißt für Paulus, ganz auf Jesus zu setzen, dem Licht der Welt, der Teufel, Tod und Welt überwunden und besiegt hat. Alles, was sein Leben abbildet, soll uns formen. Herzliche Liebe, Freundlichkeit, Lindigkeit, Nachsicht und Wärme. Aber auch Fairness, Unbestechlichkeit, Unparteilichkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Das alles, was so sehr unserer Gesellschaft fehlt, wohnt und strömt in Jesus Christus. Wir können Jesus nicht kopieren, aber wir können uns seinem Geist aussetzen. Und wo das geschieht, beginnt für uns ein völlig neues Kapitel, ein neues Lebensprogramm. Und dann frage ich danach, wie kann ich ein liebevoller Ehemann, wie kann ich ein fairer Politiker sein, ein gerechter Vorgesetzter und Arbeitgeber? Wie kann ich helfen, statt zu zerstören, materiell oder verbal? Wie kann ich dienen, statt nur zu kritisieren? Was kann ich tun, dass Menschen zu Jesus finden? Was kann ich tun, dass unser Volk nicht verdirbt? Und so gilt es immer wieder neu zu fragen und Gutes zu tun. Ich fasse es noch einmal zusammen. Erstens, Menschengesinnung führt zu Menschenverachtung. Da dreht sich letztlich alles nur um mich selbst, meiner, mir, mich. Ne? Andere ausstechen, überrunden, übervorteilen. Überall herrscht dieser gnadenlose atheistische Geist, der menschliches Leben letztlich zerstört. Zweitens, Jesusgesinnung führt durch Erniedrigung zur Erhöhung. Jesus war ganz anders, als wir sein sollten, nicht gegen Gottes Weisungen rebellierend. Er war wahrhaftig, voller Geduld und Liebe bis zum Tode am Kreuz, den Menschen mit ihren Machtansprüchen gnadenlos ausgeliefert, lieblos verstoßen, unversöhnlich hingerichtet, aber selbst voller Versöhnung. Und darum hat ihn Gott erhöht. Darum hat er ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und die dritte Wahrheit, Jesus-Gesinnung formt neue Menschen. Jesus Christus im Glauben annehmen, uns von ihm die Schuld vergeben lassen, ihm nachfolgen, sein Bild auf uns wirken lassen, bewirkt neues Leben. Im Meisterporträt Jesu, das der Christushymnus vor uns ausbreitet, liegt eine geheimnisvolle Kraft. Liebe Gemeinde, es liegt an uns und ist für unsere Zukunft entscheidend, entscheidend wichtig, von dieser Kraft zu schöpfen, von dieser Kraft zu schöpfen, den Glaubensblick auf diesen Herrn zu wagen und immer wieder den Blick auf ihn zu richten, von seiner Liebe zu tanken und damit auch neue Hoffnung zu tanken. Amen.